Ja, danke Esther. Vielen Dank. Ja, Camisio ist eine starke Sache. Unsere Kinder lieben es auch und ich liebe es auch. Ich bin dann auch dabei. Und das ist einfach mega, was die machen, was die da auf die Beine stellen. Ja, wir blicken auf ein ereignisreiches Wochenende mit Ingolf Elzel zurück. Der Roland hat es schon angesprochen und es war echt stark. Also ich habe auch gestern Abend intern habe ich noch Links verteilt, falls jemand nicht da war, aber das anschauen möchte. Freitagabend, Samstag das ganze Seminar und den Sonntag habe ich gestern die Links verteilt. Falls du da Interesse dran hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, das Seminar nochmal zu schauen. Ich glaube, dass an diesem Wochenende ganz schön was ausgegangen ist, hier in uns als Gemeinde. Selbst mein Kleiner, der Till, 5 Jahre alt, also das muss wohl auch auf die Kinderkirche ausgestrahlt haben. Der kam am Sonntagabend zu mir, als wir ins Bett gegangen sind, da wollte er auch beten und hat gesagt, du Papa, Gott hat mir heute gesagt, ich soll nicht so viel Süßes essen. Und ich so, yeah! Halleluja, Gott kämpft unsere Kämpfe, oder? Also da ist was ausgegangen. Ja, Gottes Segen den Kindern in der Kinderkirche auch heute. Und wir machen weiter. Eigentlich knüpfen wir da an, wo Ingolf letzte Woche aufgehört hat. Wir sind aber auch noch im Jakobusbrief, schließen das heute ab, den Jakobusbrief. Und es passt eigentlich echt super, wie Jakobus seinen Brief abschließt, zu dem, wie Ingolf letzte Woche abgeschlossen hat. Und vielleicht nochmal ganz kurz, Jakobus spricht ja in seinem Brief viel darüber, dass unser Christsein sich auch in unserem Handeln zeigen sollte, dass unser Reden mit unserem Handeln übereinstimmen sollte, dass unser Glaube mit unserem Handeln übereinstimmen sollte und sichtbar werden sollte. Darüber haben wir ja viel gesprochen in den letzten Wochen. Schaut es euch gerne nochmal an. Aber er spricht auch über geistliche Prinzipien. Er fasst auch das Evangelium zusammen. Und er fasst auch zum Teil Dinge zusammen, die Jesus gesagt hat und beleuchtet auch geistliche Prinzipien. Und eins davon greift wirklich das Thema auf, was Ingolf letzte Woche angerissen hat. Und zwar haben wir ja, oder einige von uns, Zettel aufgeschrieben, haben gebeichtet vor Gott persönlich, haben das auf die Zettel geschrieben und haben es dann hier in den Aktenvernichtern geschreddert. Und da will ich heute anknüpfen und über den Segen der Beichte sprechen. Keine Angst, ich werde danach keinen Aufruf machen oder so, dass ihr nach vorne kommen müsst oder sollt, um da irgendwas zu tun. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, dass das tatsächlich wie eine Handbremse in unserem Leben sein kann, wenn wir das außer Acht lassen. Jakobus schreibt, nachdem er gesagt hat, eben wenn ihr vielleicht das kurz vorneweg, er spricht da auch über die Ältesten, er spricht, wenn jemand krank unter euch ist, dann suche doch das Gebet der Ältesten innerhalb der Gemeinde, dass die dafür beten würden. Und dann sagt er anschließend Folgendes, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ui, ein schwieriges Thema. Beichte fällt uns schwer. In der katholischen Kirche, wie ich groß geworden bin, war das eigentlich selbstverständlich. Ja, da gab es auch den Beichtstuhl und auch vor der Konfirmation sollte man dann da rein und sagen, was man so für Fehler gemacht hat. Ich mit 13 Jahren hatte nicht so viel Bewusstsein dafür. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. War dann aber später ein bisschen anders, als mein Leben fortschritt. Da gab es dann schon Dinge, die sich angestaut haben. Aber Beichte fällt sehr schwer, weil das ja ein Weg ist der Offenlegungen oder der Offenlegung von dem, was nur du und Gott kennen. Es ist nicht leicht. Und die Entscheidung, es überhaupt zu tun, ist auch schwer. Ne? Aber dann auch währenddessen, wenn man das tut, auch weiterzumachen und nichts zurückzuhalten. Da gibt es so ein Beispiel von einem, der beichten geht und der zu dem Pfarrer sagt dann, Pater, ich habe ein Seil geklaut. Kannst du mal die nächste Folie machen? Ich habe ein Seil geklaut. Und dann merkt er, okay, der ja, der hört mir zu und gewinnt Vertrauen auch zu dem Pastor und sagt, ja, an dem Seil war eine Kuh. Also das Seil war nur ein Teil der Wahrheit. Und die Kuh dahinter ist oft dann auch schwer, sie rauszuholen in der Beichte. Aber es macht einen Unterschied, etwas tatsächlich auch nicht nur vor Gott zu bekennen, sondern auch vor Menschen zu bekennen. Und das spricht Jakobus hier ganz klar an. Und obwohl Gott alles weiß, er weiß ja alles, sind wir aufgefordert, wenn nötig, unsere Sünden voreinander zu bekennen. Warum? Darüber will ich heute ein bisschen tiefer graben oder tiefer reingehen, über dieses Warum und Wofür. Es ist irgendwie wie das Unkraut mit den Wurzeln rauszuholen. Ich habe gestern in unserem Garten Unkraut rausgezogen und ich weiß, manche Dinge habe ich nicht richtig erwischt, da ist die Wurzel noch drin. Und das Zeug kommt wieder. Und das kommt manchmal stärker und fester als vorher. Wenn ich es nicht mit der Wurzel rausziehe, dann ist das Ding drin. Und wir haben heute, der Roland hat es gesagt, wir haben unsere Sünde. Wir haben Jesus Christus, dessen Blut unsere Sünde getilgt hat. Aber was ist der Weg dahin? Und ich glaube, ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Beichte, die Buße, ein starker oder ein Weg dahin ist. Dahin zu kommen, frei zu werden, wirklich das zu erleben, von der Sünde in die Sünde zu stehen und auf Christi Blut und Freiheit reingewaschen zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass die Beichte da ein Weg zu hin ist. Amen. Das Unkraut mit den Wurzeln rausholen, die Beichte ist etwas komplett Befreiendes. Wir wollen auf David schauen, ein Mann, der nach dem Herzen Gottes war, der sehr schwere Sünde auf sich lud. Und wir lesen im Psalm 32 Folgendes von ihm. Er schreibt, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir alle Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dramatisch. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. David, der König David, spricht hier offen über seine Schwächen und Sünden. Und wir wissen detailliert, was er getan hat. Man kann das nachlesen. Es ist kein Geheimnis. Und er war König. Er hatte Macht, er hatte Einfluss, er hätte schon auch dafür sorgen können, dass das irgendwie doch unterm Teppich bleibt, das Ganze. Aber er hätte auch dafür sorgen können, dass der Prophet, der ihm da auf die Sprünge geholfen hat, ne, David, der hat ihm da auf die Sprünge geholfen. Gott hat ihm auf die Sprünge geholfen durch diesen Propheten. Den hätte er auch irgendwie doch beseitigen können. Aber er hat es nicht getan. Und wir lesen, wie schonungslos er mit seiner Sünde tatsächlich umging. König David. Und sogar Bußpsalmen schreibt, die uns heute noch so viel zu sagen haben und so viel Kraft für unser Leben haben. Und es ist, wenn ihr das lest, wie kompliziert Davids Leben durch die Sünde geworden ist. Es fing mit der Bathseba an. Nee, es fing eigentlich vorher an. Sein Müßiggang war die Sünde. Dass er abgelassen hat von dem, was Gott eigentlich für sein Leben aufgetragen hatte. Er stand noch voll im Saft seines Lebens und ist dann aber in eine Haltung des Chillens reingegangen, des Müßiggangs. Und in diesem, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und der Tag hat die Bathseba gebracht, eine nackte Frau, die verheiratet war, die er sich Verknallte, mit der er dann die Ehe gebrochen hat. Und die Sünde, die eine führte zur nächsten und zur nächsten. Die nächste Sünde musste die alte zudecken. Und er hat sogar geschafft, sich das irgendwie alles zurechtzubiegen. Und der Prophet, der ihn dann so ein bisschen auf die Beine hilft, der sagt David erstmal, ja, also, bin ja ein gerechter Kerl und so. Lest es mal nach, wie das bei David war. 2. Samuel, ich glaube, die Stelle kommt noch. Jedenfalls wurde Davids Leben durch die Sünde ganz schön kompliziert. Aber wir sehen, David schreibt, solange ich meine Schuld verschwieg. Er sieht seine Schuld darin, dass er geschwiegen hat über die Sünde in seinem Leben. Und wenn wir unsere Sünde verschweigen, dann halten wir tatsächlich auch an ihr fest. Und wir halten an dem fest, der der Ursprung der Sünde ist. Wir halten sie. Sie ist da. Und sie ist eine Macht, die der Mensch von sich aus nicht bekämpfen kann. Und David wusste das, er merkte das, dass das eine geistliche Macht ist. Und du kannst tatsächlich, wir können versuchen, sie zu verdrängen, sie zu vergessen oder ein Ausgleich, so wie Roland das vorhin auch gesagt hat, einen Ausgleich zu schaffen, schlechte Werke mit guten Taten aufwiegen, aber wir werden sie nicht tilgen dadurch. Das hat Jesus Christus getan. Das konnte nur Jesus Christus. Durch sein Werk am Kreuz. Und wir können mit unserer Anstrengung gar nichts machen. Und vielleicht findest du dich da auch ein Stück weit wieder. Egal, was du tust. Irgendwie ist das noch, das hat noch Kraft in deinem Leben, das Ganze. Und es gibt ein Beispiel, das ist ziemlich dramatisch, von einem jungen Streich, was die Sünde so, wie der Mensch es schafft, die Sünde zuzudecken und auch sein Leben richtig gut zu leben. Aber was passiert, wenn es rauskommt? In einer kleinen Stadt leisteten sich ein paar Witzbolde einen bösen Streich. Sie sandten nämlich an 3 prominente Bürger einen Brief ohne Unterschrift. In diesen 3 Briefen standen gleichlautend nur die Worte: Es ist alles herausgekommen. Fies, oder? Fies. Ja, wirklich nur diese 4 Worte: Es ist alles herausgekommen. Und was geschah? Einer von den 3 nahm sich das Leben. Die beiden anderen verschwanden, offenbar aus Furcht vor der Möglichkeit einer Anklage oder doch wenigstens eines öffentlichen Skandals. Und die Wahrheit dieser fast unglaublichen Geschichte verbirgt der Schriftsteller G.A. Gaddard. Puh, ich meine, wir haben uns auch die Mühe gemacht, alles, was in den Schredder gelandet ist, auch mit Hilfe von KI wieder zusammenzubringen.
Nein.
Nein. Aber merkt ihr es? Zurück zu Psalm 32. In welcher Phase bist du denn? Bist du vielleicht in dieser Phase des Schweigens? Ja? Kannst du wie David vielleicht nichts anderes tun, als über deinen Zustand zu stöhnen? Egal was du tust, es ändert sich nichts an deinem Zustand. Es raubt dir die Kraft, es raubt dir den Schlaf, so wie David es hier beschreibt, als ich schwieg. Sein Leben lief einfach weiter, ja, natürlich war er noch König, natürlich hatte er Geld und Macht und das alles als König Israels. Aber ey, wir lesen hier seinen inneren Zustand und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso und du kannst auch sagen, ja, weil ich schweige darüber, lässt es mich nicht los. Und was, wenn die Zeit eben nicht heilt und wenn kein Gras über die Dinge wächst? Was, wenn du es aus eigener Kraft nicht schaffst? Und da erweckt der Gedanke an Beichte vielleicht doch Angst. Aber wisst ihr, der Einzige, der sich vor der Beichte fürchtet, das sollten nicht wir sein, das sollte der Teufel sein. Denn es zerstört sein Werk. Es zerstört seinen Einfluss in unserem Leben. Er hat Schiss davor. Und was ist, wenn dieses vom Schweigen ins Reden kommen, wenn das die Lücke schließen kann in deinem Leben zwischen der Sünde, in der du stehst, und der Erlösung, nach der du dich sehnst? Was ist, wenn die reale Chance besteht, dass das so ist? Lasst uns darüber nachdenken. Und bei David war der Leidensdruck der Sünde größer, tatsächlich als die Scham vor dem Bekenntnis der Sünde. Ja, der Prophet half ihm dabei, die Sünde zu erkennen. Aber er hat schonungslos aufgeräumt. Und Gott, ja, und Gott tut das Gleiche auch noch heute durch den Heiligen Geist. Er hilft uns dabei. Er ist derjenige, der uns überführt. Er ist derjenige, der immer wieder anklopft. Hör mal, du, tu doch was. Ich möchte, dass du frei wirst. Ich möchte, dass du Jesus Christus erlebst, dass du alles, wofür Jesus Christus gestorben ist, dass du es erlebst. Und wenn du das Klopfen des Heiligen Geistes erlebst in deinem Leben, das Sprechen und das vorsichtige Hinführen oder Drängen, dann folge dem. So wie David es getan hat. Und David löste diesen furchtlichen Zustand eben auf, als er vom Schweigen in die Beichte ging. Boah, ich weiß, das ist irgendwie ein hartes Thema heute. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Richtig und wichtig. Er schreibt, dass er durch sein Bekenntnis erst erlebte, was Sündenvergebung bedeutet. Im Vers 5. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreist mich von der Last meiner Sünde. Es ist eine heilige Kraft in der Beichte. Sie ist ein Akt der Buße. Sie ist ein Zeichen auch von Erweckung, weil sie den Himmel in Bewegung setzt. Ich hatte vor ein paar Monaten über Buße gesprochen. Das ist wirklich, das ist der Gamechanger, wenn wir über den christlichen Glauben reden und von der Sünde rauskommen in die Herrlichkeit, in die Vergebung und Gnade Gottes. Da ist Buße und Beichte ein absoluter, ein Muss, ein Gamechanger in unserem Leben. Das ist eine heilige Power darin. Ey, warum sind dann letzte Woche so viele Tränen geflossen? Warum hat der Geist Gottes so gewirkt unter uns? Wir haben Buße getan vor Gott. Wir haben reflektiert und wir haben es vor Gott gebracht. Und nicht nur kurz darüber nachgedacht, wir haben es aufgeschrieben und vor ihn gebracht. Und es ist doch auch so unter uns Menschen, wenn wir uns gegen einen Menschen versündigt haben, dann bleibt oft die Spannung doch aufrecht, bis wir darüber sprechen mit demjenigen. Lebst du in dieser Spannung? Jesus sagt, oder wir lesen über Jesus, er hauchte sie an, die Jünger, und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ey, das schließt doch ein, dass da ein Bekenntnis des Menschen davor steht. Dass man darüber spricht im Kontext einer Gemeinde, wo Jünger sind. Luther sagt, alles raus, was zwickt und zwackt, ganz leicht, ganz salopp. Der Jünger Johannes sagt, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Im 1. Johannes 1, 9. Ah, da sind die, in der nächsten Folie sind ein paar, glaube ich, Verse zusammengefasst. Ja. In Sprüche 28, 13 steht, wer seine Verfehlung geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt und in Zukunft unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Das ist, glaube ich, ein Knackpunkt. Wir haben oft Angst davor, ja, okay, dann sage ich das vielleicht, aber schaffe ich das auch wirklich zu unterlassen hinterher? Das schaffe ich doch gar nicht. Und dann wird es ja peinlich, wenn ich immer wieder das Gleiche mache. Aber es ist eine heilige Kraft in der Buße und der Beichte. Und es ist ein Loslassen. Und der Heilige Geist ist die Kraft. Er ist die Kraft, die es in dir bewirkt. Dass du es nicht mehr tust, dass du Jesus eben immer ähnlicher wirst. Das schaffst du gar nicht aus eigener Kraft. Und er bewirkt das Wollen und das Vollbringen in uns. So steht es in der Bibel. Er bewirkt das Wollen, er klopft, drängt. Und wenn du es dann getan hast, dann hilft er ihr das auch, dir das auch zu vollbringen in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du dann holy bist für immer. Nein, aber der Heilige Geist wird dann immer wieder klopfen und dir immer wieder helfen. Ich hatte das diese Woche auch erzählt in der Gruppe. Ich war getauft, ich war verheiratet und das war frisch. Also es war 2012, 2009 habe ich mich taufen lassen, 2011 haben wir geheiratet. Ja, und dann war ich auf einer Exkursion. Ich war nicht mehr Student, habe schon meine Bachelorarbeit gemacht in einem Betrieb und bin dann aber auf eine Exkursion mitgeflogen noch, weil ich den Professor gut kannte, den Studiengang, da kannte ich viele und ich sollte da mitfahren oder durfte da mitfahren. Und da waren wir in Indonesien 2 Wochen, Textilindustrie besichtigt und so weiter. So, da waren wir so 15 Leute und da war ein Mädel dabei. Das war attraktiv. Es war ein Mädchen, in das ich mich hätte verlieben können. Und in das gekeimt ist in mir. Ich war verheiratet. Ich habe gebeichtet hier im Alpha-Kurs und so. Und ich merkte, da keimt was auf. Und ich suche so ein bisschen ihre Nähe. Merke, ich bin von ihr angezogen. Ey, was habe ich gemacht? Ich habe es der Eva erzählt. Und es hat seine Macht über mich verloren. Es hat im Keim wurde es erstickt. Ich habe es vor Eva gebracht und es hat seine Macht über mich verloren, das Ganze. Also da war auch wirklich nicht mehr, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott mir diesen Mut auch geschenkt hat, weil das braucht Mut. Ja? Es ist ein Loslassen. Du lässt los. Und ich habe dann ein Video dazu mal mitgebracht, wie der Teufel uns da gerne knechtet, im übertragenen Sinne.
Die Paviane haben immer einen geheimen Wasservorrat, aber sie denken nicht daran, ihn zu verraten. Und wenn sich ein Machalahari auf einen Jagdausflug in die tiefe Kalahari wagt, muss er Wasser finden, weil er es nicht, wie der Buschmann versteht, Flüssigkeit aus einer Wurzel zu saugen. Er hat aber seine eigene Methode herauszufinden, wo es Wasser gibt. Wenn er sicher ist, dass ihn ein Pavian beobachtet, bohrt er mühsam ein Loch in einen riesigen Termitenbau, weil er die unstillbare Neugier der Paviane kennt. Als nächstes steckt er einige Wildmelonensamen in das Loch und bearbeitet sie so, dass sie in einen Hohlraum fallen. Dann schlendert er davon, in dem Wissen, dass der Pavian vor Neugier brennt. Der Pavian traut dem menschlichen Wesen schon gar nicht, also spielt er den Uninteressierten. Aber er muss einfach wissen, was in dem verflixten Loch ist. Schließlich hält es Herr Neugier einfach nicht mehr aus. Was ist da drin? Er greift hinein, packt eine Faust voll und jetzt ist seine Hand zum Herausziehen zu groß. Wenn er so vernünftig wäre, die Samen fallen zu lassen, könnte er seine Hand wieder herausziehen. Jetzt lässt er los, wo es zu spät ist. Das war eine schlaue Art, einen Pavian zu fangen. Aber nun muss er ihn auch noch zum Sprechen bringen. Er weiß, dass Salz in diesem Gebiet sehr knapp ist und dass der Pavian diese Klumpen wie Bonbons herunterschlucken wird. Es ist für ihn ein solcher Hochgenuss, dass er dabei vergisst, dass er unter Arrest steht. Und dass er sehr bald ein sehr, sehr durstiger Pavian sein wird.
Ja, das hat mich, ich glaube, das ist so, geht der Teufel mit uns vor. Und wir müssen irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir loslassen, um frei zu werden. Weil das, was er macht, er will uns gefangen nehmen. Und dann noch so fies, dass er uns eben das Salz hinwirft und wir denken, aha, wie schön. Und es macht uns immer durstiger und immer durstiger. Und am Ende macht er das, damit der Pavian ihn an die Wasserquelle führt. Ja? Damit er da hinkommt, weil der Pavian ist dann so durstig, dass was er geheim hält, was ein absolutes Geheimnis dieses Affen ist, wird dann gelüftet durch den Durst, den er hat. So, das ist das Ende der Geschichte. Aber wir lassen unsere Sünde buchstäblich los, im Vertrauen auf Gott und entziehen dem Feind die Angriffsfläche in unserem Leben durch Buße und Beichte. Das ist ein geistliches Prinzip, was wir hier anwenden können. Und es ist im übertragenen Sinne ein Loslassen. Wir lassen los an dem, was uns wirklich, wo wir Angriffsfläche für den Teufel bieten. Jakobus schreibt in Kapitel 5, Vers 7 bis 8, unterwerft euch Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Er ruft uns dazu auf, loszulassen, eine Säuberung stattfinden zu lassen. Und eben, wir lesen auch, dass er dann vorher schreibt, bekennt einander eure Schuld. Es gibt Hindernisse natürlich. Es gibt Hindernisse, nur wir müssen aufpassen, dass diese Hindernisse nicht zu Ausreden werden. Und das weißt nur du selbst, ob das ein Hindernis ist oder ob es eine Ausrede in deinem Leben ist für die Beichte. Es besteht nämlich die Gefahr, dass das zu einer Ausrede werden kann. Ich will mal kurz ein paar aufführen. Scham, natürlich ist das total beschämend, kann irgendwie, es fühlt sich beschämend an. Aber Ziel der Beichte ist nicht die Beschämung und die Bloßstellung, sondern die Entlastung und die Befreiung. Gott hat Adam und Eva auch nicht bloßgestellt. Er selbst hat ihre Scham bedeckt, als sie erkannt haben, oh, wir sind nackt. Und die Scham kam in ihr Leben. Ey, da hat er für Fälle gesorgt und sie bedeckt, dass ihre Scham bedeckt wurde. Also Gottes Absicht ist nicht, uns bloßzustellen. Wirklich nicht. Und das ist auch nicht die Absicht von Jakobusbrief und das, was dir sagt. Und deswegen gehe ich da gleich noch ein bisschen drauf ein, auf den Rahmen, den wir hier vorgegeben kriegen. Und man kann Angst vor den Konsequenzen haben. Ja. Angst vor den Konsequenzen. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht, manchmal ist es sinnvoll, die betroffene Person direkt anzusprechen. Mein Beispiel, Eva. Da hatte ich das Gefühl, okay, ich sollte das mit der Eva klären. Aber manchmal ist es vielleicht sinnvoller, nicht die Person anzusprechen, die persönlich davon betroffen ist oder die familiär mit da drin steckt oder so. Und je nach Schwere ist es dann vielleicht gut, jemand Geschulten aufzusuchen, der nicht persönlich betroffen ist. Da muss man unterscheiden. Da muss man gucken, was ist der richtige Weg für mich. Nicht, dass ich noch mehr Schaden anrichte, sondern dass ich vielleicht erstmal einen Schritt gehe in einem geschützten Rahmen und gucken, was passiert dann. Ja, dritter Grund, es gibt niemanden, der vertrauenswürdig ist. Sagen, kann doch nicht, das kommt doch raus und dann wird das alles, dann weiß die ganze Gemeinde davon oder was auch immer. Deshalb hat Gott uns einen sicheren Rahmen gegeben für dieses sensible Thema. Und zwar den Rahmen der Seelsorge. Jakobus spricht, das Gebet des Gerechten vermag viel. Und in diesem Vers ist das Gebet des Gerechten eine Reaktion auf die Beichte. Aber wer ist hiermit gemeint? Eine Person, welche Charaktereigenschaften eines Christen hat, geistliches Leben hat, geistlich reif ist, eine biblische Lebensführung hat. Älteste müssen zum Beispiel diese Kriterien erfüllen in einer Gemeinde. Wir werden nicht dazu gezwungen, das zu erfüllen. Das sind Früchte des Geistes in ihrem Leben. Und dann werden sie von der Gemeinde auch dazu eingesetzt, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber es gibt noch mehr Menschen in der Gemeinde, die sich qualifizieren für Seelsorge. Es sind nicht nur die Ältesten. Es steht im 1. Timotheus, Kapitel 3 und im Titusbrief, Kapitel 1, lesen wir die Charaktereigenschaften eines Gerechten letzten Endes. Eines Ältesten. Es ist ein Mensch, der aufrichtig mit Gott lebt, vertrauenswürdig ist, verschwiegen ist, in solchen Dingen natürlich Rechenschaft innerhalb einer Gemeindeleitung ablegt, jemand, der Verantwortung innerhalb der Gemeinde trägt. Das ist ein geschützter Rahmen. Und wir haben das noch gar nicht so richtig. Wir bauen jetzt ein Seelsorgeteam auf mit Menschen, die eben qualifiziert dafür sind, die entsprechend geschult werden, professionell, um richtig damit umgehen zu können. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften würde, wenn jetzt einer danach käme zu mir und sagte, ich habe jemanden umgebracht oder so. Ich hoffe es. Aber man kann das lernen. Und da sind wir auf dem Weg als Gemeinde. Es gibt den Weg der christlichen Seelsorge, zum Beispiel Team F, sowas, ne, online, dass du da auch in so einen Rahmen hast. Aber die Gefahr besteht, dass du keine Rechenschaft ablegst dann und mangelnde Reflexion in deinem Leben da ist hinterher. Dass du wieder abtauchst, wenn du willst und so. Aber es ist schon was anderes, wenn ich das Eva gesagt habe, dann heißt das, die wird fragen hinterher. Ich lebe ja mit ihr zusammen. Und in der Gemeinde ist es auch so, dass du dann jemanden hast, der vielleicht auch mal fragt, wie geht's dir damit? Und dich auf dem Weg begleitet. Wir hatten das damals in der Junge Männerhauskreis. Da ging es darum, eben Thema Pornografie und so. Und da haben welche gesagt, ja, wir machen das so, dass wir uns gegenseitig den Browserverlauf einfach immer offenbaren. Wir legen das offen dem anderen. Und somit ist ein Schutzmechanismus da, der mich auch davor hindert. Ich muss Rechenschaft jemanden ablegen. Du kannst schlechte Erfahrungen gemacht haben durch erzwungene Beichte. Ja, das kann ein Hindernis sein. Es gibt Geschichten, da werden Menschen vor die Gemeinde gezerrt, müssen alles bekennen vor allen und alles beichten und werden gedemütigt auf diese Art und Weise. Oder man kriegt dann irgendwie einen Strafenkatalog so und jetzt musst du dieses und jenes tun und landest voll in der Werkgerechtigkeit und kommst aber letzten Endes nicht raus aus dem Ganzen in die Gnade Gottes rein. Das kann ein Hinderungsgrund sein. Falsche Theologie, falsche Geistlichkeit kann ein Grund sein. Jesus hat mir doch bereits alles vergeben. Nur mein Körper sündigt, nicht mein Geist. Ne? Römer 8, muss man ganz lesen, nicht nur versweise. Fishing for Arguments in der Bibel. Hey, der David hatte doch auch viele Frauen. Er hat es leicht gehabt, der Kerl. Hä? Vergesslichkeit, man hört die Predigt, liest die Bibel, wird überführt. Man vergisst, was man gedacht und gehört hat. Da sagt Jakobus was, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns den Dingen nachgehen, wo Gott an unsere Türen klopft in unserem Leben. Oder, letzter Punkt, warten auf den richtigen Zeitpunkt. Es muss nur der richtige Prediger mit der richtigen Vollmacht zur richtigen Zeit kommen. Dann werde ich es tun. Ich weiß es nicht. Dann wirst du vielleicht niemals bereit sein. Aber was sehen wir, wenn Gott Erweckung schickt? Was sehen wir, wenn Erweckung geschieht? Es gab viele Erweckungen in der Zeit. Die neueste, die ich kenne, war in Asbury, das Asbury Revival vor circa 2 Jahren, im, ich glaube, Norden Amerikas. Eine Gruppe von jungen Menschen in einem College, die eine Kapelle haben, eine große Universität, machen ganz normal ihren Gottesdienst, der nicht aufhört. Über, ich glaube, 14 Tage ging das Ganze. Menschen kommen, fangen an, in den Saal zu strömen. Was passiert, wenn Gott seinen Geist schickt und erweckt? Die sind hingegangen, haben gebeichtet. Völlig egal, ob das ihr Jugendleiter war, ob das jemand war, den sie vorher nicht kannten, wo sie aber das Vertrauen irgendwie hatten, weiß ich. Sie haben Buße getan. Das ist ein Symptom von Erweckung. Und Professoren berichten, dass ihre Studenten, ihre speziellen Studenten nicht wiedererkannt haben. Die waren wie ausgetauscht in den Vorlesungen, haben keinen Stress mehr gemacht, waren nicht mehr die Besserwisser und vergib mir Klugscheißer und so. Und waren nicht mehr voller Zank und Streit. Jugendleiter berichten, dass die nur geschluckt haben, was da rauskam von ihren Jugendlichen. Die dachten, ich wusste schon, dass der was auf dem Kerbholz hat, aber so. Und Menschen sind frei geworden. Es war ein Symptom, wenn Gott Erweckung schickt. Ja, es reicht eine aufrichtige Beichte in wenigen Sätzen, gerade wenn der Geist Gottes sich sanft dahin drängt. In Matthäus lesen wir, sie ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden. Einfach so. Die Rosi hat mir erzählt, die Rosi Wendland, auch früher war das so. Früher war das so. Da hieß es, geh hin, willst dich taufen lassen? Ah, ja gut, dann schreib mal alle deine Sünden auf und dann gehen wir die mal zusammen durch. Ja. Egal, machen wir. Hat sie gemacht. War es schlimm? Der Rahmen war gut und der Rahmen war der richtige. Und ich glaube, der Rosi hat es nicht geschadet. Wenn der Geist, das ist ein Satz, der mir eigentlich diese Predigt in eine Frage zusammenfasst. Da ist eine Folie dabei. Wenn der Geist Gottes Menschen erweckt und dabei Sünde aufdeckt, hält sich dann meine Erweckung bedeckt, weil sich die Sünde in meinem Leben versteckt? Wenn der Geist Gottes Menschen erweckt und dabei Sünde aufdeckt, der Geist Gottes, hält sich dann meine persönliche Erweckung bedeckt, weil sich Sünde in meinem Leben versteckt. Und es geht wirklich darum, ich komme zum Ende, von der Sünde in das Werk von Jesus Christus reinzukommen. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns das. Er sagt, als er erkannte, wie falsch er gelaufen ist, was er alles angerichtet hat: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Und was ist die Reaktion des Vaters? Ab Vers 20 lesen wir: So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Und sie begann zu feiern. Der Sohn wusste und bekannte, er bekannte, ich habe gesündigt. Was der Sohn getan hat, zählte dann überhaupt nicht mehr. In dieser Begegnung zählte es nicht mehr, was der Sohn getan hat. Was einzig und allein zählte, war die Vergebung und die Liebe des Vaters und die Freude, die er empfindet über diesen Sohn, der verloren war und wieder da ist. Die Buße des Sohnes war einfach eine natürliche Reaktion auf sein Versagen, auf seine Machtlosigkeit gegen die eigene Sünde. Und wie bei David bekommt das Leben in diesem Gleichnis des Sohnes wieder Freude und Geschmack. Das ist ein wunderbares Bild, ihr Lieben, für die Gnade und die Freiheit, die wir durch Jesus Christus erfahren können. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Die Sünde versucht dich zu richten. Jesus möchte dich retten. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jesus hat es vollbracht. Er starb, damit wir frei sind. Er trug die Strafe an unserer Stelle und sein Blut wäscht unsere Sünde weg. Wäscht unsere Sünde. Wie hat es der Ingolf gesagt? Der hat Micha zitiert. Micha 7, 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das hat Jesus getan. Das ist passiert. Du kannst dich da draufstellen, aber vielleicht musst du diesen Weg gehen. Diesen Weg von dort, von der Verlorenheit und loslassen, um in diese Freiheit reinzukommen. Und da kann Buße ein Schlüssel dazu sein. Amen. Ich möchte einen Moment der Stille geben, dass wir für Mut beten dürfen und dass Gott uns einen Weg aufzeigt, wenn wir den Mut dann dazu haben, den richtigen Weg zu gehen.